ARD Sounds.
تا الان که من خدمتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد.
Aktuell haben wir nicht vor, uns an einer weiteren Verhandlungsrunde zu beteiligen. Klare Worte heute früh vom Sprecher des iranischen Außenministeriums Ismail Baghaich.
Anders klingt es aus dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump geht von neuen Gesprächen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aus, eventuell sogar noch heute.
Die pakistanische Regierung jedenfalls bereitet sich als Vermittler auf neue Verhandlungsrunden vor.
Wir schauen auf die Straße von Hormuz, die am Wochenende kurz mal offen war. Die neue Blockade hat sofort wieder für einen steigenden Ölpreis gesorgt. Was bedeutet das für die Kerosinversorgung und damit für den Flugverkehr? Darauf gibt es Antworten aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion.
Und der russische Inlandsgeheimdienst hat eine Deutsche wegen Terrorverdachts festgenommen. Hallo, ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 20. April, Stand 15 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt mit Hintergründen, Analysen, aber auch Perspektiven. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Und bei mir ist Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion. Hallo Petra.
Hallo Astrid.
Ja, lass uns mit den Meldungen zu möglichen Gesprächen zwischen Vertretern des Irans und den USA beginnen. Da geht es, mal wieder muss man sagen, hin und her.
Ja, wirklich. Erst hieß es aus dem Weißen Haus, eine US-Delegation fliegt nach Pakistan, um in der Hauptstadt Islamabad heute mit dem Iran wieder zu verhandeln. Dann aber die klare Absage aus Teheran. Den Sprecher des iranischen Außenministeriums haben wir ja schon gehört. Er wirft der US-Regierung unter anderem vor, den diplomatischen Prozess gar nicht ernst zu nehmen. Aber so ganz vom Tisch ist das Ganze wohl nicht. Der pakistanische Armeechef Asim Munir hat mit US-Präsident Trump telefoniert und ihm versucht klarzumachen, dass die US-Blockade iranischer Häfen der Hauptgrund ist, warum der Iran Verhandlungen ablehnt. Aus Sicherheitskreisen in Washington heißt es dazu jetzt, dass Trump vom Vermittlerland Pakistan wohl so eine Art Ratschlag dazu bekommen hat und den jetzt prüfen will. Und gerade eben hat uns die Meldung erreicht, dass der Iran vielleicht nun doch für eine zweite Verhandlungsrunde mit den USA bereit ist. Aus Pakistan heißt es, dass Teheran möglicherweise in dieser Woche eine Delegation nach Islamabad schicken wird. Es bleibt also bei einem Hin und Her.
Viel Zeit bleibt ja eigentlich nicht, denn schon übermorgen, also in der Nacht zum Mittwoch, läuft die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran aus. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass es neue Verhandlungen gibt?
Ja, Teheran ist da ja im Moment ganz klar in seinen Aussagen. Der Iran fordert, dass die USA iranische Häfen und Schiffe nicht länger blockieren, denn die Führung wertet das als Bruch der Waffenruhe. Erst gestern Abend hat die US-Marine in der Straße von Hormuz ein iranisches Frachtschiff beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Das US-Zentralkommando hat ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie sich Marineinfanteristen von Hubschraubern auf das Schiff abseilen. Ein iranischer Militärsprecher hat das dann als bewaffnete Seepiraterie bezeichnet und eine Reaktion angekündigt. Ich denke also, solange Trump in diesem Punkt nicht nachgibt, wird es schwierig mit richtigen Verhandlungen mit dem Iran.
Trotz vieler Fragezeichen bereitet sich Pakistan auf eine zweite Gesprächsrunde im Iran-Krieg vor. Einzelheiten dazu kennt unsere Korrespondentin Franziska Amler.
Also aus Regierungskreisen in Pakistan heißt es, dass die diplomatischen Kontakte seit gestern deutlich intensiviert worden seien. Ziel sei es, die Gespräche zwischen Washington und Teheran möglichst schnell fortzusetzen, vielleicht schon am Dienstag. Auch sicherheitstechnisch wird in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aufgerüstet. Der Innenminister habe die US-Botschaft informiert, dass besondere Maßnahmen für die anreisenden Delegationen getroffen wurden, hieß es. Und hinter den Kulissen heißt es, die Gespräche könnten sich womöglich über mehrere Tage ziehen.
Mit anderen Worten, wir können nur abwarten. Das betrifft auch die Situation rund um die Straße von Hormuz. Auch dort gab es am Wochenende ein Hin und Her. Gib uns da doch mal den aktuellen Stand, Petra.
Ja, Stand jetzt blockiert der Iran die Straße von Hormuz. Aktuell steht der Schiffsverkehr dort fast vollständig still. Schifffahrtsdaten zeigen, dass es in den vergangenen 12 Stunden nur 3 Durchfahrten gab. Ein Öltanker unter der Flagge von Kamerun konnte den Persischen Golf verlassen und ein Chemikalien- und ein Flüssiggastanker sind in den Golf eingefahren.
Wir wechseln den Schauplatz, aber das Stichwort hin und her passt auch zum Thema Kerosin. Am Wochenende kamen von Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil deutliche Worte. Er findet, dass Deutschland einen drohenden Kerosinmangel, wie ihn die Internationale Energieagentur befürchtet, ernst nehmen muss. Das hängt ja direkt mit der Sperrung der Straße von Hormuz zusammen. Es dauerte nicht lange, da meldete sich Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU zu Wort. Sie hat Klingbeil vorgeworfen, unnötig Alarm zu machen. Auch heute hat Reiche nochmal betont, dass es keinen Kerosinengpass gibt. Wer hat recht und wie steht es um die Luftfahrtbranche und die Flüge in den nächsten Sommerurlaub? Das hat NDR-Info-Moderatorin Liane Kossmann Markus Plettendorf aus unserer Wirtschaftsredaktion gefragt. Ihre erste Frage war, ob das Kerosin wirklich knapp wird.
Also knapp noch nicht, teuer aber schon. Seit Beginn des Irankriegs haben sich die Preise für Kerosin mehr als verdoppelt. Die Tonne kostet aktuell rund 1.800 US-Dollar. Der Grund auch hier, wie beim Spritpreis, ein Teil unseres Kerosins kommt aus dem Nahen Osten und durch die Blockade der Straße von Hormuz fehlt Flugbenzin auf dem Weltmarkt. Und das treibt die Preise. Allerdings haben sich viele Fluggesellschaften mit langfristigen Verträgen abgesichert, sodass die aktuellen Spotmarktpreise noch nicht mit voller Wucht auf die Ticketpreise durchschlagen.
Der Preis ist die eine Seite, aber wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus? In asiatischen Ländern, aber auch in Italien, sind ja wohl schon Flüge abgesagt worden, weil Kerosin knapp war.
Das ist zwar richtig, aber ob wir wirklich in eine echte Mangellage geraten und wann das passiert, das ist gerade ziemlich schwer zu prognostizieren. Dem Luftfahrtverband BDL liegen einem Zeitungsbericht zufolge gar keine konkreten Daten vor. Der Verband fordert die Mineralölbranche und auch die Tanklagerbetreiber auf, ihre Bestände doch mal zu melden, damit man rechnen kann. Die Internationale Energieagentur aber, die warnt, dass es in Europa in etwa 6 Wochen zu Engpässen kommen könnte.
Was dann ja auch die deutschen Airlines und Ferienflieger treffen könnte.
Ja, klar. Aber auch innerhalb Europas gibt es nochmal Unterschiede, was die Abhängigkeit von importiertem Kerosin angeht. Deutschland ist da etwas resilienter als andere Länder, weil ein größerer Teil des Flugzeugtreibstoffs in inländischen Raffinerien hergestellt wird. Allerdings reicht das nicht aus, um den heimischen Bedarf zu decken, zumal ein Teil der Produktion ja auch wieder ins Ausland exportiert wird. Es gibt Zahlen aus dem Jahr 2024, die zeigen, dass dann eben doch mehr als die Hälfte des benötigten Kerosins hierzulande importiert wurde.
Und wie reagieren die Airlines darauf, auf diese denkbare Kerosinmangellage?
Na, die schmieden Krisenpläne, die streichen Verbindungen oder nehmen Jets außer Betrieb. Zuletzt hat die Lufthansa-Tochter Cityline die Schließung dieser Airline vorgezogen, wegen andauernder Streiks auf der einen Seite, aber auch wegen der gestiegenen Kerosinpreise.
Ja, und wenn jetzt Flüge gestrichen werden, was heißt das für die bevorstehende Urlaubssaison und schon gebuchte Ferienflüge?
Ja, wenn eine Airline einzelne Flüge annulliert, dann kann das möglicherweise zwar ärgerlich für den geplanten Urlaub werden, aber normalerweise gibt es dann ein Angebot für eine Umbuchung oder aber die Erstattung des Ticketpreises. Umstritten ist jetzt allerdings, ob ein kriegsbedingter Kerosinmangel nicht ein außergewöhnlicher Umstand ist. Dann gäbe es nämlich kein Geld zurück. Und darum steht jetzt auch die Forderung im Raum, das bitte mal klar zu definieren und die Europäische Fluggastrechteverordnung entsprechend anzupassen. Richtig blöd wird's laufen, wenn Airlines wegen der hohen Kerosinpreise in die Insolvenz rutschen würden. Dann wird's nämlich ganz, ganz schwierig mit Erstattung. Und sollte einen eine solche Insolvenz treffen, wenn man dann schon am Urlaubsort ist, dann könnte es sogar sein, dass man auf eigene Kosten zusehen muss, wie man zurückkommt. Aber Entwarnung, da sind wir noch nicht. Übermorgen will die EU ein Konzept vorlegen, wie sie auf den drohenden Mangel denn reagieren will. Auf steigende Flugpreise müssen wir uns allerdings mit ziemlicher Sicherheit einstellen.
Soweit die Infos von Markus Plettendorf aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Wirklich Neues von der EU gibt es also wohl erst übermorgen. Schon für heute hat Bundeswirtschaftsministerin Reiche zu einem Gespräch zum Thema Kerosinversorgung eingeladen. Wissen wir schon, ob da was Konkretes rausgekommen ist?
Im Moment weiß ich aus dem Bundeswirtschaftsministerium nur, dass es ein virtuelles Treffen ist und dass es wohl noch heute ein schriftliches Statement geben soll. Mit dabei sind Leute aus der Luftfahrt, von Raffinerien und aus der Mineralölbranche. Aber die Erwartungen, dass da wirklich ganz konkrete Maßnahmen getroffen werden, sind ehrlich gesagt nicht hoch. Die Luftfahrt in Deutschland braucht jedes Jahr übrigens rund 9 Millionen Tonnen Kerosin. Diese Zahl kommt vom Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Raffinerien in Deutschland decken demnach 45% des Bedarfs. Und das Bundeswirtschaftsministerium weist heute noch mal darauf hin, dass Deutschland noch rund 1 Million Tonnen Kerosin aktuell eingelagert hat. Um aber vorbereitet zu sein für den Fall, dass sich die Lage zuspitzt, also die Energieversorgung in Deutschland insgesamt unsicherer wird, will Bundeskanzler Merz den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, ein Gremium, das es seit letztem Jahr erst gibt. Dazu Christina Nagel aus unserem Hauptstadtstudio.
Als Kanzler Friedrich Merz den Nationalen Sicherheitsrat aus der Taufe hob, schwebte ihm Großes vor. Er wollte die starren außen- und sicherheitspolitischen Strukturen, die noch aus den 60er Jahren stammen, aufbrechen. Beim neuen Gremium im Kanzleramt sollten künftig alle Fäden zusammenlaufen. Das Wissen der Ministerien, der Dienste und Behörden, die Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft. Das erklärte Ziel, eine Sicherheitspolitik aus einem Guss. Weniger Ad-hoc-Krisenmanagement, einheitliche Lagebilder, mehr strategische Vorausschau. Gerade Letzteres, das zeigt sich in der aktuellen Lage, ist wichtiger denn je. Das Problem: Der Nationale Sicherheitsrat steckt strukturell weiter in den Kinderschuhen. Zwar existiert die Spitze des Gremiums, also der eigentliche Rat, in dem der Kanzler, die zuständigen Minister, Vertreter der Nachrichtendienste oder auch der Generalinspekteur der Bundeswehr zusammenkommen, um zu beraten. Das aber ist nicht grundlegend neu. Dafür gab es früher das Sicherheitskabinett und den Bundessicherheitsrat. Um wirklich etwas zu verändern, um sich vor allem strategisch besser aufzustellen, bräuchte es aus Sicht von Experten einen soliden Unterbau. Ein Team von Leuten also, das Informationen und Einschätzungen zu einem bestimmten Thema sammelt und aufbereitet, das nicht in aktuelle Tagespolitik eingebunden ist und sich mit Fachleuten aus der Wissenschaft oder der Wirtschaft vernetzt. Doch so weit ist man noch nicht. Was auch daran liegt, dass die Stabsstelle im Kanzleramt, die sich um die Struktur des Nationalen Sicherheitsrats kümmern soll, selbst noch im Aufbau ist. Nur wenige der 13 Stellen sind besetzt. Das politische Tagesgeschäft bindet auch hier viel Zeit und Energie. Genau das ist und bleibt die Krux. Es finden so viele Krisen gleichzeitig statt, dass die Politik kaum hinterherkommt. Geschweige denn, dass sie Zeit findet, sich langfristig strategisch besser aufzustellen.
Springen wir zum Schluss noch ganz woanders hin, nämlich in die russische Region Stavropol. Die liegt im Nordkaukasus, ungefähr in der Mitte zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Dort ist eine Deutsche wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Russland hat sofort die Ukraine verantwortlich gemacht. Mehr dazu von Frank Eichmann.
Breaking News heute Vormittag im russischen Staatsfernsehen. Die Meldung direkt vom Inlandsgeheimdienst FSB. In Pjatigorsk im Stavropoler Gebiet wurde eine deutsche Staatsbürgerin festgenommen. Sie soll einen Terroranschlag gegen eine Rechtsschutzbehörde geplant haben. Sie folgte der Anleitung von Kiewer Hintermännern. Die Tat sollte am Morgen stattfinden für eine möglichst hohe Zahl an Opfern unter den Rechtsschutzbeamten. Die 57-jährige Deutsche soll in ihrem Rucksack eine Bombe gehabt haben, Sprengkraft 1,5 Kilogramm TNT. Ebenfalls festgenommen, ein 1997 geborener Bürger aus Zentralasien. Er hatte den Fernzünder, so der Inlandsgeheimdienst, der kurze Sequenzen der Festnahme und von Geständnissen der beiden veröffentlichte. Der mutmaßliche Täter gibt an, im April mit Anhängern der Terrororganisation Islamischer Staat gesprochen zu haben. Er sei nach Pjatigorsk gekommen, um den Sprengsatz zu zünden, sei aber vorher festgenommen worden. Und die Deutsche? Auch von ihr wird ein kurzes Geständnis veröffentlicht. Auch hier ist unklar, wie es zustande kam. Sie habe 1995 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, sei 2022 nach Russland gekommen. Jetzt im April habe ihr im Internet jemand mit stark ukrainischem Akzent einen hochbezahlten Job angeboten. Sie solle eine Tasche auf das Gelände einer Rechtsschutzbehörde bringen, den Rucksack, in der sich der Sprengsatz befand. Wann die Aufnahmen gemacht, wann die mutmaßlichen Täter festgenommen wurden, das ist vorerst unklar. Die Presseabteilung des russischen Inlandsgeheimdienstes lieferte neben dem Videomaterial auch eine ausführliche Beschreibung und Einordnung des vereitelten Anschlags. Von mutmaßlichen Tätern, einer Unschuldsvermutung, ist nicht die Rede. Der Tathergang, wie ihn der FSB beschreibt, ukrainische Geheimdienstmitarbeiter hätten sich als Anhänger einer internationalen Terrororganisation ausgegeben. Gemeint sein dürfte der sogenannte Islamische Staat. Das Kiewer Regime, so der FSB weiter, rekrutiere für Terroranschläge in Russland zunehmend unter Ausländern, insbesondere EU-Bürgern. Ebenso im Visier seien Anhänger von Terrororganisationen wie dem Islamischen Staat. Damit wird eine Verbindung hergestellt zum Terroranschlag auf die Krokus City Hall bei Moskau vor gut 2 Jahren. Damals starben 149 Menschen, Hunderte wurden verletzt. Der Islamische Staat übernahm umgehend die Verantwortung für das Verbrechen. Im offiziellen Russland wird bis heute die Ukraine genannt als Organisator des Terroranschlags. Gegen die beiden jetzt in Pjatigorsk Festgenommenen, gegen die Deutsche und den Mann aus Zentralasien, wird ein Strafverfahren wegen Terrorismus eingeleitet. Die Pressemitteilung des russischen Inlandsgeheimdienstes endet mit dem Satz: Alle Personen, die sich bereit erklärt haben, dem Feind zu helfen, werden identifiziert und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, bis hin zu lebenslanger Haft.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.